Guten Morgen miteinander. Oh, danke vielmals, Sue. Ich habe schon Wasser bekommen, Ruhe im Fall, gell? Ist gut. Danke. Ich begrüße alle Mütter und Grossmütter. Ich begrüße alle Frauen. Letztlich sind ihr alle zusammen Mütter im Reich von Gott. Ob ihr liebliche Kinder habt oder nicht. Und bevor ich es vergesse, dann am Schluss, möchte ich gerade noch schnell sagen, dass alle Frauen heute ganz besonders verwöhnt werden, nämlich von den Kindern, die etwas parat machen für die Frauen. Und Verena hat auch noch gesagt, sie hätte etwas parat gemacht. Also, hey, uns geht es heute einfach extrem gut. Ihr dürft euch nachher einfach draussen in dem Eingang bedienen. Kinder, oh nein, die Mütter von den Sonntagsschulkinder sollen bei ihren Kindern ihr Geschenk abholen. Also jetzt muss ich Hochdeutsch reden, gell? Also gut, ich mache es jetzt. Ein Indianergroßvater sitzt mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Sie schauen still in die Flammen. Der Großvater unterbricht die Stille und sagt zu seinem Enkel: Weißt du, in meinem Herz wohnen zwei Wölfe. Der eine ist streitsüchtig, aggressiv, kämpferisch. Der andere immer friedlich, sanft und mild. Und der Enkel fragt: Welcher wird gewinnen? Der Großvater sagt: Der, den ich füttere. Das Thema meiner Predigt lautet: Frieden bewahren. Wir leben in einer Zeit, die ein hohes Potenzial hat, uns den inneren Frieden zu rauben. Restriktionen, Verordnungen, Angst, Krankheit, negative Nachrichten bringen uns aus dem Gleichgewicht, stören und stöbern uns auf, verunsichern uns. Wir sind herausgefordert, verschiedene Stimmen und Meinungen, Forderungen und Behauptungen zu sortieren und einzuordnen. Kürzlich war ich sehr getroffen von der schrecklichen Nachricht über Kinder in unserem Land. Im Jahr 2020 haben 49 Kinder einen Selbstmordversuch begangen. Das waren doppelt so viele als im Jahr zuvor. Und in diesem Jahr, 2021 bis Mitte April, waren es schon 21 Kinder. Ein sehr düsteres Bild der Hoffnungs- und Perspektivenlosigkeit. Wir wollen uns heute Morgen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was in uns geschieht, wenn Ungeplantes, Herausforderndes und Schwieriges uns trifft, wenn alles durcheinander gerät, wenn die Schwierigkeiten wie Riesen in unser Leben eintreten. Können wir dann noch Frieden bewahren? An dieser Stelle möchte ich Frieden definieren. Zuerst, was es nicht ist. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg oder Bedrohung. Frieden ist die Anwesenheit von Gottes Liebe und Güte. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg und Bedrohung, sondern die Anwesenheit von Gottes Güte und Liebe. Und generell will ich festhalten, dass in Krisenzeiten immer nur das aus unserem Herz kommt, was sowieso schon drin war. Ich möchte euch eine wahre Geschichte dazu erzählen. Im Jahr 1871 lebte Horatio Spafford glücklich mit seiner norwegischen Frau Anna und seinen vier kleinen Kindern in Lakeview, einem Vorort von Chicago, als ein Feuer das gesamte Stadtzentrum zerstörte. Spafford und seine Familie halfen in der Folge auf dieses Feuer vielen Familien, die von Armut betroffen waren. Zwei Jahre später, im 1873, körperlich und emotional total erschöpft, entschied Spafford sich, seine Familie nach Europa für einen Urlaub zu bringen. Horatio war im letzten Augenblick geschäftlich verhindert und schickte seine Frau Anna und die vier Kinder voraus mit dem Luxusdampfer SS Ville du Havre. Am 21. November, als die meisten Passagiere und die Crew friedlich in ihren Kajüten schliefen, erreichte sie ein großes Unglück. Ein anderes Schiff rammte den Dampfer und dieser sank innerhalb von Minuten. Aus all den Hunderten an Bord wurden nur 47 Menschen gerettet. Anna wurde ohnmächtig auf einer treibenden Planke geborgen. Die vier kleinen Mädchen waren verloren. Als Anna schließlich in Paris angekommen war, telegrafierte sie ihrem Mann die schreckliche Nachricht: allein gerettet. Horatio bestieg sofort ein Schiff, um sie heimzuholen. Eines Nachts rief ihn der Kapitän zu sich in die Kabine und sagte ihm ruhig: nach sorgfältigen Untersuchungen glaube ich, Ihnen zuverlässig sagen zu können, dass wir jetzt die Stelle passieren, wo die SS Ville du Havre gesunken ist. In tiefer Trauer schrieb Horatio auf einem Stück Papier die Worte der Hymne, die bis heute vielen Menschen Trost geschenkt hat: It is well with my soul. Zurück in Chicago versuchte das Paar, ihr zerrüttetes Leben wieder zu ordnen und aufzubauen. Die Geburt eines Sohnes und später einer Tochter brachte wieder etwas Hoffnung und Freude. Aber es war zu früh. Der Sohn starb im Alter von 4 Jahren an Scharlach. Um die Misere noch zu vergrößern, wandte sich die Gemeinde von ihnen ab, weil sie glaubte, dass die ganze Tragik der Spaffords eine Strafe Gottes für ihre Sünden sei. Horatio wurde gebeten, die Gemeinde zu verlassen, die er mitgeholfen hatte aufzubauen und ein Ältester war. Das war der Moment, wo sich die Spaffords entschieden, ihre Heimat zu verlassen und Frieden in Jerusalem im Heiligen Land zu suchen. Einige Glaubensgeschwister hatten die Gemeinde mit Spaffords zusammen verlassen und schlossen sich der kleinen Familie an, um nach der Geburt eines weiteren Kindes von Anna nach Jerusalem zu reisen. 1881 kamen sie als kleine Gruppe von 16 Leuten in Jerusalem an und dort begannen sie, als Gemeinschaft zusammenzuleben und wuchsen schnell auf über 150 Mitglieder an. Sie wurden im Laufe der Zeit eine wichtige Stütze in all den Unruhen und Kriegen durch Erste-Hilfe-Kurse, Kinderkrippen, Schulen, Spitäler, Landwirtschaft und Gastfreundschaft. Die Geschichte von Horatio Spafford zeigt, was in seinem Herzen war. Es wurde offenbar, als das unbeschreibliche Unglück geschah und seine ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde. Mir ist's wohl in dem Herrn, konnte er sagen. Meiner Seele geht es gut. Ich möchte aus dem englischen Originaltext übersetzen, was er geschrieben hat. Wenn Friede wie ein Strom meinen Weg kreuzt, wenn Sorgen wie Meereswogen rollen, was immer meine Last ist, du hast mich gelehrt zu sagen, es ist gut mit meiner Seele. Auch wenn Satan mich angreift, wenn Schwierigkeiten kommen, diese gesegnete Sicherheit soll mein Leben kontrollieren, dass Christus meinen hilflosen Zustand gesehen hat und sein Blut für mich vergossen hat. meine Sünde. Welch ein Segen dieses großartigen Gedankens, meine Sünde, nicht nur ein Teil, sondern die ganze, ist ans Kreuz genagelt und ich trage sie nicht mehr. Preis den Herrn, meine Seele. Für mich sei es Christus, für den ich lebe, auch wenn der Jordan über mich rollt. Keine Qual gehört mir, weil im Leben und im Tod flüsterst du deinen Frieden in meine Seele. Aber Herr, es ist für dich und auch für dein Kommen warte ich. Der Himmel, nicht das Grab, ist mein Ziel. Trompete der Engel, Stimme des Herrn, gesegnete Hoffnung, gesegnete Ruhe für meine Seele. Wie konnte Horatio so getrost bleiben? Wie den Boden unter den Füßen behalten? Ich weiß wenig über das geistliche Leben von ihm. Aber wir können Rückschlüsse ziehen, weil Jesus sagt, dass unser Herz überfließt von dem, was drin ist. Schauen wir das genauer an. Was ist in unserem Herz? Wo beginnt normalerweise der Friede zu bröckeln? Ist es nicht in unseren Gedanken? Wenn Zweifel auftauchen, ob Gott es wirklich gut meint mit mir? Wenn ich beunruhigt bin, ob ich es richtig mache und ob ich angenommen bin von den anderen. Wenn ich frage, Herr, wieso gerade ich? Wieso passiert das gerade mir? Und schon ist der Friede flöte gegangen. Hier stellt sich die Frage, ob Frieden im Herz bedeutet, dass wir immer fröhlich sind, dass wir keine Trauer und keinen Schmerz kennen, dass wir immer obenauf sind. Bestimmt nicht. Aber wie anfangs in der Definition gesagt, ist Friede nicht die Abwesenheit von Krieg und Bedrohung, sondern die Anwesenheit von Gott. Rudi und ich, wir gehörten 16 Jahre zu einer missionarischen Lebensgemeinschaft. Verschiedene Umstände bewogen uns, die Gemeinschaft zu verlassen und neue Wege zu gehen. Ich hatte Angst vor diesem Schritt. Hatte nicht Gott uns in diese Gemeinschaft hineingerufen, in diese Missionsarbeit? Würden wir nicht jetzt aus seiner Schule laufen? Mit dem Kopf wusste ich schon, dass Gott uns nicht verlässt. Aber wie stand es um mein Herz? Verstandesmäßig die Überzeugung zu haben, würde das reichen? Ich bat Gott um ein Wort, um eine Zusage von ihm, dass mein Herz gewiss werden ließe, dass er alles in der Hand hat. Eines Morgens in der stillen Zeit sprach Gott zu mir Folgendes: Alles, was ich dir über den Weg schicke, kommt aus meinem liebenden Herzen für dich, auch das, was dich schmerzt. Die Zusage seiner unveränderten Liebe zu mir und zu uns hat mein Herz mit Frieden gefüllt. Einen Frieden, der den Verstand weit übersteigt. Und trotzdem war tiefe Trauer und Verlust da. Aber der Friede ist nie gewichen. David sagt in Psalm 143, nachdem ein Unglück ihn eingeholt hatte: Erhöre mich, denn der Feind trachtet mir nach dem Leben. Er hat mich zu Boden getreten, mich in grauenvolle Finsternis getrieben. Ich gleiche denen, die begraben und für immer vergessen sind. Ich habe allen Mut verloren. Mein Herz ist starr vor Verzweiflung. Offenbar ist ihm der Friede abhanden gekommen. Wir Christen lesen nicht so gerne Psalmen, die die Feinde tot sehen wollen, denen alles Böse angewünscht wird. Vernichte sie, vertilge sie. Hat nicht Jesus gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben? Ich habe mir angewöhnt, unter den Feinden in den Psalmen meine negativen Gedanken zu sehen. Dann macht es Sinn zu beten, dass der Feind vertilgt werden soll, weil mein Herz starr ist in Verzweiflung. Negative Gedanken treiben uns in die Finsternis, rauben uns das Leben. Das, was wir anschauen, bekommt Macht über uns. Luther soll gesagt haben, negative Gedanken seien wie Vögel, die um unseren Kopf kreisen. Daran können wir sie nicht hindern. Aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Diese Feinde tischen uns regelmäßig Lügen auf. Wir haben es selber in der Hand, sie zu glauben oder auch nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg, die Feinde in unseren Köpfen auszurotten. Lügenfeinde können nur durch die Wahrheit vertrieben und ersetzt werden. Aber kennen wir die Wahrheit? Wo finden wir die Wahrheit? Wer heute von der absoluten Wahrheit spricht, macht sich verdächtig und wird Fundi genannt. Finden wir die Wahrheit noch im Wirrwarr der Stimmen? Ja, ich bin überzeugt davon. Es gibt nur eine Adresse und das ist Gottes Wort. Lesen wir weiter im Psalm 143. Ich denke zurück an die früheren Tage, sinne nach über all dein Tun. Meine Gedanken richten sich auf das, was deine Hände geschaffen haben. Ich denke zurück an die früheren Tage. Hier schreibt David nicht vom Glorifizieren von früher. Ach, früher war alles besser. Nein, nein. Er denkt zurück im Zusammenhang an das, was Gott getan hat. Er denkt an Gott. Er denkt nach. Er erinnert sich an Gottes Güte. Er will das tun, weil er weiß, dass Gott sich niemals verändert. Das Erinnern an Gottes unfehlbare Treue und lebensspendenden Worte bringt ihm den Frieden zurück. Er erinnert sich dabei auch an das, wer er ist, an seine Identität in Gott. Denke darüber nach, was du denkst. Mache ein Gedankeninventar. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Absichten und Launen. Gedanken sind die Grundlage für unsere Gefühle. Menschen, die schlechte Gedanken denken, fühlen sich schlecht und werden auch andere beeinflussen, sich schlecht zu fühlen. Satan will uns glauben machen, dass Schwierigkeiten und Krisen von unseren miserablen Voraussetzungen und Umständen herrühren. Die spielen vielleicht auch eine Rolle, aber sie sind nicht der Grund für unseren friedlosen Zustand. Wir können entscheiden, welchen Wolf wir füttern wollen. Das Wort Gottes ist voller Brocken von einem Festessen. Und einen solchen großen Brocken möchte ich euch vorlesen. Ich weiß, ihr kennt ihn alle, aber hört trotzdem gut zu. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserquellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Was können wir lernen von David und von Spafford? Wir wollen das Gute bewahren, uns an Gottes Güte erinnern. Und so wie wir vorhin Zeugnisse gehört haben, lasst uns einander erzählen, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Spafford dankte Gott für seine Erlösung durch den Tod am Kreuz. Das ist die Grundlage dafür, dass er zuversichtlich und dankbar sein kann. Selbst wenn Satan uns angreift, werden wir den Boden unter den Füßen nicht verlieren, weil wir wissen, dass wir Kinder von Gott sind. Wie David wollen wir Gott um Hilfe bitten, dass er unsere Feinde vertilgt und uns die Wahrheit zeigt. Wir wollen in Gott und in seinem Wort bleiben, in ihm verweilen. Wir wollen alles daran setzen, ihn besser kennenzulernen. Dann können wir wie David und Spafford Gott loben inmitten von Trauer, Schrecken und Angst. Spafford schaut in der Hymne auch in die Zukunft. Alles Böse und Schwere wird ein Ende haben, wenn Gott alles zusammenrollt wie einen alten Teppich und Jesus wiederkommen wird und alles gut macht. Darin findet er und auch wir Trost und Frieden. Ich habe anfangs gesagt, dass in Krisenzeiten das aus unserem Herz kommt, was sowieso schon drin ist. Bemühen wir uns also, unser Herz zu füllen mit Gottes Wahrheit. Zum Beispiel steht im Johannes 14, dass Gott uns so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Ist uns das klar? Gott liebt Jesus. Wir können uns diese Liebe nicht vorstellen. Und es steht, dass er uns liebt, so sehr, wie er Jesus liebt. Er verlässt uns niemals, auch in schwierigen Zeiten. Auch dann, wenn wir bedroht sind davon, den Frieden zu verlieren. Wenn wir unser Herz füllen mit seinen Wahrheiten, dann werden wir erleben, was Jesus uns zusagt. In Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, und das sagt Jesus als Abschiedsrede seinen Jüngern, als er sie vorbereitet auf das Kommende. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Egal, wie lange die Herausforderungen und Bedrohungen dauern werden, nichts und niemand kann uns des Friedens berauben, den wir in Jesus haben. Wir werden vielleicht geschüttelt, erschüttert, aber niemals unserer Identität als Kinder von Gott beraubt. Niemand kann uns das nehmen. Ich finde das sehr tröstlich zu wissen. Niemand kann uns die Beziehung zu Gott wegnehmen. Das Heiligtum ist in unserem Herzen. Hier wohnt er. Hier lebt er durch uns. Das kann niemand wegnehmen. Niemand in Frage stellen. Unsere Sache ist es, unser Herz mit der Wahrheit Gottes zu füllen und seine Gegenwart jeden Tag neu in unserem Leben willkommen zu heißen. Er ist bei uns, selbst dann, wenn wir es nicht spüren. Er bleibt bei uns. Das hat er uns versprochen und darauf können wir bauen. Ich wünsche euch, uns allen, diesen beständigen Frieden von Gott. Wir wollen jetzt einen Moment still sein, bevor ich dann bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Jesus kennen dürfen. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der in uns wohnt, der uns die Wahrheit zeigt. Ich danke dir tausendmal für dein Wort, das uns Gott nahe bringt, das uns Jesus nahe bringt, das uns lehrt, wer der Heilige Geist ist. Ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast, sondern uns den Weg gezeigt hast. Du sagst, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, der uns zu Gott, dem Vater, führt. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du uns deinen Frieden versprochen hast. Einen Frieden, der nicht in dieser Welt zu finden ist. Und ich danke dir auch, dass du uns ermutigst, am Glauben festzuhalten. Durch alles hindurch bleibt deine Gegenwart bestehen. Wir sind und bleiben deine Kinder. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.